Wir dürfen heute einen weiteren Schritt machen, wenn wir zusammen versuchen, die Eucharistie neu zu verstehen und zu leben. Der heutige Abend steht unter dem Titel «Wie Hingabe zur Befreiung wird, Gabenbereitung und Hochgebet». Vielleicht nochmal als Erinnerung der Überblick über die vier Teile, wo jede Eucharistie vier kennzeichnet. Der Eröffnungsrite, wo Jesus uns willkommen heisst, bei sich empfiehlt, wo wir uns mit ihm versöhnen dürfen. Der Ort des Eröffnungsritus ist einerseits der Versammlungsraum vom Volk Gottes. Wir sind als Gäste da und gleichzeitig ist Christus in unseren Schwestern und Brüdern gegenwärtig. Und ein weiterer Ort ist der Priestersitz, weil das den Sitz vom Gastgeber von Jesus selber symbolisiert. Also es ist nicht der Priester, der eigentlich die Versammlung führt, sondern Jesus, der im Priester gegenwärtig ist. Der zweite Teil, der erste grosse Hauptteil, könnte man sagen, ist der Wortgottesdienst, wo Jesus zu uns redet. In den Lesungen von der Heiligen Schrift und in der Predigt. Dann der dritte Teil, der zweite grosse Hauptteil, genau im Wortgottesdienst, ist der Ort, der Ambo. Dort, wo das Wort Gottes verkündet wird. Der Tisch vom Wort, könnte man sagen. Dann bei der Eucharistie im engeren Sinn, wo mit der Gabenbereitung anfängt, will Jesus uns wandeln. Wir geben uns ihm dar, er gibt sich uns dar und verwandelt uns. Der Ort von dem Geschehen ist der Altar als Ort vom Mahl und als Ort vom Opfer. Und schließlich die Schlussrite, wo Jesus uns sendet. Dort ist der Ort noch nicht mehr im Gebäude, sondern draussen bei den Menschen. Eucharistie ist nicht einfach nur etwas, dass wir uns ein bisschen wohlfühlen, sondern dass wir bestärkt werden, um unsere Mission, unsere Sendung können in der Welt, in unserem Alltag zu leben. Das letzte Mal haben wir uns mit dem zweiten Teil hier beschäftigt. Und heute wird es um den dritten Teil gehen. Oder um den ersten Teil vom dritten Teil. Wenn das letzte Mal sind wir in Wortgottesdienst eingetaucht, wo wir wollten unser Hören schulen. Auch wenn Lesungen verkündet werden, die wir vielleicht schon x-mal gehört haben, die wir können, hat Jesus ein Wort für uns, das er uns an diesem Tag in dieser Situation schenken will. Und es geht dort nicht einfach nur darum, irgendwie einen Text können zu lernen, sondern auf die Stimme Gottes können zu hören. Empfänglich werden für das, was er jetzt mir sagen will. Das kann ein kleines Wort sein oder eine Passage von einer Lesung oder von der Predigt, wo Gott braucht, um mich anzusprechen, um ganz persönlich zu mir zu reden. Und das Wort will mich wandeln. Auch das zeigt seine Wirkung. Im Buch Jesaja heisst, dass wenn Gott spricht, dann bewirkt er auch das, für das er das Wort ausgesendet hat. So wie der Regen auf die Erde fällt und alles zum Sprießen und Sprossen bringt, so ist es mit seinem Wort, wo sein Maul verlässt. Es kehrt nicht zu ihm zurück, ohne zu bewirken all das, für was er es ausgesendet hat. Wir haben gesehen, die Aussage aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gegenwärtig ist Christus in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Er selber redet, wenn aus der Heiligen Schrift verkündet wird. Es ist der gleiche Christus, wo mir im Wort begegnet, wie später in der Eucharistie. Und an einer anderen Stelle heisst es, dass die Kirche das Wort Gottes immer mit der gleichen Inbrunst verehrt hat, wie die Eucharistie selber. Weil es der gleiche Christus ist, der uns dort begegnen will. Das heisst, dass wir auch in einem Wortgottesdienst Christus begegnet. Wenn aus der Heiligen Schrift vorgetragen wird, findet wahre Gottesbegegnung statt. Es ist ein schöpferisches Wort, das etwas Neues bewirken will. So wie die Welt durch sein Wort geschaffen ist, so wird auch unsere eigene Welt immer wieder neu erschaffen werden, erneuert werden. Und bevor wir eintauchen in das Thema vom heutigen Abend, wollen wir ganz bewusst den Abend unter sein Zeichen stellen, mit dem Kreuzzeichen anfangen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir für den gesegneten Tag, für den Aschermittwoch, wo wir die Tage der Vorbereitung aufs Osterfest anfangen wollen. Wir wollen in diesen Tagen, Herr, uns von all dem umkehren, was uns trennt von dir und von unseren Mitmenschen und von uns selber. Wir wollen neu den Weg finden zum wahren Leben, zum Leben in Fülle, das du uns verheißen hast. Begleite uns auf dem Weg hin zum glorreiche Osterfest. Begleite uns jetzt auch durch den Abend. Schenkt uns eine echte Begegnung mit dir. So, wenn wir singen zu dir mit dem Lied mit der Nummer 40, komm in unsere Mitte, o Herr. Unser Privatmusiker hat leider heute Abend nicht kommen können. Darum müsst ihr für unsere Leute singen. Versucht es a cappella. Seite 40. Komm in unsere Mitte, o Herr, o Herr, o Herr. Komm in unsere Mitte, o Herr, o Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, o Herr, wir danken dir. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, o Herr, wir danken dir. Komm in unsere Mitte, o Herr, o Herr, o Herr. Komm in unsere Mitte, o und spüren, dass du bei uns bist. O Herr, wir danken dir. Lass uns spüren, dass du bei uns bist. O Herr, wir danken dir. Komm in unsere Mitte, o Herr. O Herr, o Herr. Komm in unsere Mitte, o Herr. Deinen Frieden jeden Tag, o Herr, wir danken dir. Gib uns deinen Frieden jeden Tag, o Herr, wir danken dir. Komm in unsere Mitte, o Herr, o Herr, o Herr. Komm in unsere Mitte, o Herr, o wir tauchen ein in den dritten Teil, in die Eucharistie 4. In der Eucharistiefeier geht es wesentlich um Brot und um Wein. Brot und Wein, die zum Zeichen werden von der Hingabe Jesu an seinen Vater und an uns und als Zeichen von unserer Hingabe an Gott. Wir wollen das heute Abend ein bisschen vertiefen, wenn wir besonders die Gabenbereitung anschauen. Eigentlich der Moment, wo manchmal ein bisschen vergessen geht oder unterbelichtet ist, wenn dann alle ihre 20 und 30 führen suchen müssen, gell? Und schauen, wo das Körbli ist. Während das ein Teil eigentlich von der Gabenbereitung ist, wo davor ebenfalls liturgisch vollzogen wird. Steigen wir wieder ein in die Geschichte der Emmaus-Jünger, wo jetzt seit 2 Wochen unterwegs sind. Die sind aber recht weit gekommen. Und tatsächlich heisst es da, während Jesus den beiden Jüngern die Schrift erklärte, erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Emmaus. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Jesus wird von diesen beiden Jüngern eingeladen, zu ihnen heim in ihr Haus zu gehen. Wenn sie eigentlich sagen, komm in unser Haus, dann kann das für uns eigentlich heissen, Jesus aufzunehmen, in unser Leben aufzunehmen. Die beiden haben durch den Dialog mit Jesus, wo er ihnen die Schrift erklärt hat, das erfahren wir später, ein brennendes Herz bekommen. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er mit uns redete und den Sinn der Schrift erschloss. Sie haben ein brennendes Herz bekommen und haben gemerkt, ich bin persönlich angesprochen. Und die Erfahrung haben sie wollen weiterziehen. Und wollen, dass es Auswirkungen hat, bis in die kommende Abend, bis in ihr ganzes Leben hinein eigentlich. Jesus ins Haus einladen heisst, ihn in unser Leben einladen. Das heisst, dass er in unserem Leben darf sein. Und spannend ist ja, dass Jesus nicht nur ein Gast bleibt, sondern dass er sofort die Rolle vom Gastgeber übernimmt. Indem er an den Tisch hinhockt, das Brot nimmt und den Lobpreis spricht. Das ist die Aufgabe vom Hausvater in der jüdischen Liturgie. Er als Gast nimmt sofort eigentlich den Platz vom Gastgeber ein. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann sagen wir damit eigentlich, wirst du unser Herr und Meister. Das heisst, du hast Zugang zu allen Lebensbereichen. Du sollst in mein ganzes Lebenshaus kommen. Und in dieser Rolle nimmt er Brot und spricht den Lobpreis. Und in dieser Rolle als Hausherr wird er uns mit seinem Leben und mit seiner Liebe beschenken. Indem er das Brot bricht und austeilt und damit sagt, ich schenke euch mein Leben. Weil ihr mich aufgenommen habt in euer Leben, kann ich mit meiner Liebe und mit meinem eigenen Leben bei euch wirken. Und das heisst auch, dass wir ihn einladen in alle unsere Lebensbereiche. Also, dass wir ihm nicht einfach nur einen kleinen Platz geben wollen, vielleicht die eine Stunde am Sonntagmorgen, oder sonst einfach nur eine so kleine Nische, sondern dass er soll über unser ganzes Leben regieren, mit seiner Liebe. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft von der Liebe. Und wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihn in alle Lebensbereiche reinlassen, es gibt keine Trennung zwischen religiös, heilig und profan. Da ist so der profane Alltag, das hat nicht viel zu tun mit Gott. Und dann gibt es vielleicht so die Zeiten vom Gebet und vom Gottesdienst und das hat dann etwas mit Gott zu tun. Das gibt es als Christen eigentlich nicht. Beides geht ineinander hinein. Wir nehmen den Alltag ins Gebet hinein, in den Gottesdienst und wir lassen den Alltag, den Gottesdienst in unser Leben wirken. Wir wollen Jesus in alle unsere Lebensbereiche hineinlassen. In der Familie, in der alltäglichen Arbeit, im Haushalt, beim Kochen, beim Putzen, an der Arbeit, in der Begegnung mit unseren Arbeitskollegen, mit unserem Chef. Überall wollen wir ihn hineinnehmen. Wenn der Alltag zu einem heiligen Moment werden lassen, weil Gott selber dort gegenwärtig ist und seine Liebe uns schenken will und durch uns den Menschen, die wir begegnen. Und so kann Wandlung passieren. Wenn wir ihn die Tür zu unserem Leben öffnen, kann er reinkommen und kann er wandeln. Und um Wandlung geht es wesentlich in der Eucharistie-Feier. Der kürzlich verstorbene deutsche Priester Lothar Zanetti, wo wir auch ein paar Lieder im blauen KG haben, der hat einmal eine Anekdote erzählt von einem Pfarrer, der seine Gemeinde gefragt hat. Was ist das Wichtigste am katholischen Glauben? Haben die gesagt, ja, die Eucharistie-Feier. Okay, was ist denn das Wichtigste an der Eucharistie-Feier? Er hat gesagt, die Wandlung. Er hat gesagt, also das Wichtigste im katholischen Glauben ist Wandlung. Er hat gesagt, nein, keine Wandlung, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wandlung gehört irgendwie wesentlich zu unserem Glauben, effektiv. Aber Wandlung ist nicht nur einfach etwas Theoretisches, wo während Ministranten Glöckchen läuten, passiert, sondern Wandlung ist etwas, wo unser ganzes Leben, unser kirchliches Leben, unser Alltag wird durchdringen. Dann kann Wandlung Wirklichkeit werden. Und was für eine Wandlung geht es in der Eucharistie-Feier? Sicher denken wir spontan an die Wandlung von der eucharistischen Gaben, von Brot und von Wein. Aber gerade die Gabenbereitung verdeutlicht eigentlich, dass es um viel mehr geht als nur, in Anführungszeichen, um die Wandlung der eucharistischen Gaben. Es geht um unsere eigene Wandlung. Um die Wandlung von unserem Ich, das zuerst einmal an mich selber denkt, schaut, dass es mir etwas bringt, eigentlich vom egoistischen Ich, hin zu einer Wendung zum Du. Was kann ich machen, dass es dem anderen gut geht? Eine Wandlung also, die nicht zuerst fragt, was bringt es mir, sondern die sucht, was kann es dem anderen schenken. Und es ist genau die Bewegung, die auch Jesus vorgelebt hat. Auch er ist nicht auf die Welt gekommen, um sich bedienen zu lassen, hat er gesagt, sondern um zu dienen. Bis hin zur Lebenshingabe. Und das war ein Leben voller Glück. Also Jesus war nicht irgendein so ein deprimierter Typ, wo irgendwie zugrund gegangen ist an seiner eigenen Hingabe, sondern das war der frohste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also die Hingabe hat ihn zutiefst ausgefüllt gehabt. Weil wir durch Hingabe selber beschenkt werden. Es sind vielleicht Erfahrungen, die ihr auch schon dürfen machen, wenn ihr anderen Menschen Gutes tut, dass ihr selber beschenkt werdet. Ich erlebe das regelmässig bei einem eritreischen Flüchtling, den ich begleiten darf, wo für mich jedes Mal eine Herausforderung ist, zu dem Heim zu gehen, weil es irgendwie einfach meinen Alltag durchbricht. Oder? Eigentlich dann, wenn ich endlich vier Abende habe, weiss ich, dass ich mit ihm abgemacht habe und ihn einfach in seinem Alltag begleiten will. Und jedes Mal, wenn ich von dieser Begegnung wieder zurückgehe, merke ich, wie ich selber beschenkt worden bin. Ich kann eigentlich nur etwas Kleines geben, Aber durch die Hingabe, durch die Zeit, durch das Zulassen, durch die Begleitung, bin ich noch selber beschenkt worden. Und in der Eucharistie 4, besonders durch die Gabenbereitung und durch den folgenden Teil, wird Jesus uns in seine Hingabe hineinnehmen. So wie er sein Leben hingegeben hat, so wie er dient hat, so wenn auch wir uns eingeben in die Hingabe, wo es nicht mehr als erstes darum geht, wie profitiere ich, sondern wie kann ich meine Berufung leben, um andere Menschen zu beschenken. Und ich werde dabei nicht ausbrennen, wenn ich einfach Gottes Liebe weitergeben kann. Es geht nicht darum, dass ich mich selber irgendwie auflösen muss, sondern ich kann in voller Größe und im Wissen um meine Würde, die ich vor Gott habe, mich verschenken und hingeben. Und die Gabenbereitung hilft uns wesentlich in dem Schritt von dem sich verschenken, von dieser Hingabe. In der Gabenbereitung geben wir in der Gabe von Brot und Wein eigentlich die ganze Schöpfung Gott. Die Gaben symbolisieren letztlich alles, was von Gott kommt. Also wir wollen ihm nicht einfach nur ein bisschen Brot und ein bisschen Wein geben, sondern wir wollen damit eigentlich die ganze Schöpfung. Und mit der Schöpfung, da gehören wir alle auch dazu, unser ganzes Leben Gott auf den Altar legen. Im Priester also, in diesen Gaben von Brot und Wein, geben wir uns selber, unser Leben in Gottes Hand. Die ganze Schöpfung, wo wir einbezogen sind. Der Altar ist der Ort vom Opfer. Im Alten Testament sind auf dem Altar Tiere geopfert worden. Auch die Opfer haben eigentlich schon etwas von dieser Hingabe zum Ausdruck gebracht, von einer Lebenshingabe. Auch wenn sie noch nicht die Fülle haben darstellen konnten, aber sie waren schon ein Zeichen. Am Kreuz findet das Opfer Jesus statt, indem er sein Leben seinem himmlischen Vater und uns Menschen gibt. Das Opfer von seiner Hingabe, von seiner Lebenshingabe. Heute findet auf dem Altar das Opfer von unserer Hingabe statt. Es ist der gleiche Altar, wo die Lebenshingabe Jesu am Kreuz gegenwärtig wird. Ich habe am ganz ersten Abend von dieser Vergegenwärtigung geredet. Es ist wie wenn ein Tor aufgeht und der Moment von dieser Lebenshingabe Jesu neu gegenwärtig wird und wirksam. Und die Lebenshingabe Jesu, die auf dem Altar gegenwärtig wird, auf dem gleichen Altar will ich mich selber dargeben. Gott und damit den Menschen. Indem ich mich selber und mein Leben und mit all dem, was mich bewegt und wo ich mitbringe, Gott auf den Altar lege. Sagen, ich will das nicht einfach für mich behalten. Ich will nicht irgendwie ein Recht darauf haben. Oder einfach, dass es einfach so soll gehen, wie ich will. Sondern ich will es Gott übergeben. Und das Loslassen ist ein Opfer. Etwas loslassen, etwas Herz geben, ist ein Opfer. Aber Das Opfer im christlichen Sinn, ist nicht einfach nur ein Hergeben von etwas, sondern wenn wir das eben Gott dargeben, dann kann er uns umso mehr mit seiner Liebe beschenken. Ein heiliger Tausch kann man das nennen. Wir geben uns selber und unser Leben in dieser Hingabe Gott dar, ergänzen ihn. Und er kann uns darum umso mehr mit seiner Liebe ausfüllen. Also wir haben eigentlich einen umso grösseren Gewinn. Das heisst aber, dass wir wie unseren eigenen Willen ein Stück weit brechen müssen. Auch das ist ein Opfer, das Gott wollen, darzugeben. Und zu sagen, du weisst am besten, was für mich und mein Leben gut ist. Du hast einen Liebesplan für mich. Und ich will, dass du voll und ganz kannst wirken kannst. Dass der Liebesplan sich verwirklichen kann an mir und in meinem Leben. So wie Jesus bei den Emmaus-Jüngern Hausherr hat dürfen sein, in ihr Leben, in ihr Haus hat dürfen kommen, so sage ich mir damit, Jesus, ich will mich dir dargeben, damit du ganz in meinem Leben kannst wirken kannst. Damit du mich ganz kannst ausfüllen mit deiner Liebe. Ist das nicht wunderbar? Und die Hingabe wird in zwei Symbol zum Ausdruck gebracht. Nämlich durch das Brot, das stellvertretend mit dem Wein für die Hingabe auf Altar gebracht wird. Während wir unsere 50er und 100er Noten rauskramen. Oder? Brot entsteht ja dadurch, durch Getreidekörner, durch Weizenkörner, die wir hoffentlich noch daheim haben und fleissig am Danken sind. Ein Getreidekorn geht eigentlich die ursprüngliche Form auf, wird gemahlen, geht sich hin, damit nachher ein Brot kann entstehen, wo unendlich viel mehr ist als 1000 Weizenkörner. Genauso wie der Wein, der aus Trauben entsteht. Die einzelnen Trauben werden zerdrückt, zermalmt, geben eigentlich ihre ursprüngliche Form auf und fügen sich in ein grösseres Ganze ein, wo später Wein daraus entsteht. Eigentlich wie eine höhere Form von der Trauben. Der Wein hat mehr Wert, hat einen grösseren Wert als die einzelnen Trauben. Durch die Hingabe kann etwas Grösseres entstehen. Wenn wir uns hingeben in diesem Opfer, in dieser Gabenbereitung, dann geben wir uns auch in etwas Grösseres ein. Nämlich in den Heilsplan Gottes. Wenn wir uns in seine Hände legen, wo wir vielleicht nicht einmal immer verstehen, was Gott mit uns vorhat, was sein Weg ist. So wie das einzelne Weizenkorn wie auch noch nichts ahnt, was einmal später daraus entsteht, so ist auch unsere Hingabe oft mit der Ungewissheit verbunden, wo wir zu einem Schritt vom Glauben eingeladen sind. Glauben heisst eben nicht immer alles wissen, wie es genau ausgeht, aber zu vertrauen, dass es Gott weiss. Und dass seine Gedanken von der Liebe und vom Heil sind. Es ist einmal ein Bettler von Tür zu Tür gegangen und hat um Almosen gebeten. Und plötzlich hat er in einer Kutsche gemerkt, dass das die königliche Kutsche ist. Ja, dass der König selber da vorbeikommt. Das ist die Chance von seinem Leben. Die wird er packen. Wenn der König ihm etwas geben kann, und wenn es nur wenig ist, das wird sein Leben verändern. Und die Kutsche haltet bei ihm. Der König schaut raus. Und bevor er etwas sagen kann, der Bettler, streckt der König seine Hände hin und sagt, was willst du mir geben? Und der Bettler ist ziemlich verwundert, macht seinen Sack auf und gibt ihm ein Reiskorn. So viel muss drin liegen. König bedankt sich, geht weiter. Und am Abend, wo er einen Sack aufmacht, merkt er, dass sich dort drinnen ein goldenes Horn befunden hat. Und es hat ihn gereut, dass er nicht alles ihm gegeben hat. Hingabe kann manchmal wehtun. Aber Gott kann uns umso mehr beschenken, wenn wir ihm alles übergeben. Kann er unseren Sack mit Gold füllen. Kann er unser Leben ganz machen. Kann er wandeln. Was wir ihm geben, kann er wandeln. Kann Leben entstehen. Und das wollen wir jetzt zusammen üben. Ihr werdet alle, die gerne möchten, so ein Weizenkorn empfangen. Ihr könnt gerne eins rausnehmen und schalen. Bitte gerne, das Problem. Und wir werden mit dem Weizenkorn mit dem Korn, wenn wir eigentlich den Akt von dieser Hingabe, von dieser Gabenbereitung nachvollziehen. Und ich stelle mir vor, das Korn hat mit mir zu tun. Es ist mein Leben oder ein bestimmter Bereich von meinem Leben. Wir wollen dem noch etwas intensiver nachspüren, mit welchem Bereich von unserem Leben oder von unserem Alltag wir das Korn können identifizieren. Etwas, was mich vielleicht im Moment besonders beschäftigt. Vielleicht ein besonderer Plan, eine Vision, ein Traum, an dem mir viel leid. Vielleicht ist es die Angst vor etwas, von einer Situation oder von einer anderen Person. Etwas, wo ich mich eingeschränkt fühle, wo ich merke, das hindert mich. Eine Sorge, vielleicht über ein anstehendes Gespräch, eine kommende Aufgabe, ein Ärger über etwas. Etwas, das mich im Hinblick auf die kommenden Tage bewegt. Oder ein Mensch, den ich der von mir durch ein negatives Urteil prägt ist. Vielleicht jemand, der mich auch verletzt hat. Vielleicht ist es ein Zeitdruck unter verschiedenen Aufgaben. Ich werde versuchen, das Korn in meinen Händen mit einem Aspekt aus meinem Alltag zu verbinden. Jetzt kann ich mich fragen, ich habe vielleicht verschiedene Vorstellungen, was in dem Lebensbereich, wo das Korn symbolisiert, soll passieren. Ich habe vielleicht eigene Vorstellungen. Wie soll es weitergehen? Und an diesen Vorstellungen und Erwartungen und Wünschen, daran kann ich mich festhalten. Ich kann mich an dem Korn, an dem entsprechenden Lebensbereich festhalten. So will ich es und nicht anders. So muss es passieren. Oder ich kann mich entscheiden, diesen Lebensbereich, das Korn loszulassen, abzugeben und es in die Hände von Jesus zu legen. Das ist ein Opfer. Das kann wehtun. Ich sage damit, ich verzichte darauf, dass einfach meine eigenen Vorstellungen und Wünsche müssen in Erfüllung gehen. Gottes Plan soll über diesen Lebensbereich Wirklichkeit werden. Jesus darf in seiner Güte bestimmen und die Situation leiten. Damit er ganz wirken kann, muss ich in diesem Lebensbereich das Korn übergeben. Will ich das Korn Jesus übergeben, damit er nach seiner Liebe und nach seiner Weisheit damit umgehen kann? Wer das Korn und damit den Lebensbereich in die Hände Jesus legen, der darf jetzt anschliessend vorkommen und das Korn in die Schale legen, Jesus übergeben.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen es vor dein Angesicht, damit es uns das zum Brot des Lebens werde.
Im Bild von unserem Lebenshaus, wenn wir Jesus in unser Haus einladen, heisst das, dass wir ihm die Schlüssel von all unserem Lebens, von unserem ganzen Haus übergeben. Manchmal haben wir in unserem Haus noch irgendwelche Keller oder so, wo wir den Kellerschlüssel gut verstecken. So gewisse Bereiche, wo wir Gott nicht reinlassen wollen. Und in dieser Hingabe, wenn wir ihn aber in alle Lebensbereiche reinlassen. Gerade in den Keller. Weil er dort besonders gern aufräumt. Und durch unsere Hingabe, wenn wir ihm die Schlüssel übergeben, ermöglichen wir ihm, dass er dort mit seinem Licht reinkommen kann, dass er dort heilen kann. So kann Wandlung passieren. Das, was wir auf den Altar legen, das wird mit den eucharistischen Gaben gewandelt. So kann unser Leben gewandelt werden. Darum gehen wir nie in die Gabenbereiche hinein, ohne etwas auf den Altar zu legen. Das wäre eigentlich eine verpasste Chance. Nehmen wir die Gabenbereitung. Für das steht ja auch die Kollekte. Die geht es ja nicht einfach nur darum, irgendwie für ein Hilfswerk zu sammeln. Das könnten wir auch zu einem anderen Zeitpunkt. Sondern Geld zu geben, das ist auch ein Opfer. Ich gebe etwas ab von dem Geld, das ich selber verdient habe. Ein Zeichen von meiner Hingabe. Eigentlich ein symbolischer Akt, der zeigen will, ich will nicht nur einfach etwas von mir hergeben, ein bisschen Geld, sondern in dem Reinlegen, in das Körbli, will ich mich selber dargeben. Im Wissen darum, dass alles, was ich in meinem Leben habe, letztlich Gott zu verdanken. Er ist der, der mir das Leben gibt. Wo mir jeden Morgen wieder neue Lebensatem gibt. Und ich will ihm das zurückschenken. Damit daraus umso mehr können neue Früchte entstehen. In einem Gabengebet betet der Priester: Herr, unser Gott, die Gaben, die wir bereitet haben, sind Zeichen unserer Hingabe an dich. Darum bitten wir, wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, so heilige auch uns selbst immer mehr nach deinem Bilde, nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Zeichen von unserer Hingabe und so wie Brot und Wein gewandelt werden, so soll unser ganzes Leben durch die Hingabe gewandelt werden. Ich lade euch ein, dass wir zusammen singen, das Gabenlied, Bede Nummer 53, Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen. Wir singen das dritte Strophe, die erste nochmal.
Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen, sieh auf uns und segne Brot und Wein, was wir beten und was wir singen, soll allein für dich unsere Opfergabe sein. Lass uns alle reine Jünger werden, wer sein Leben mit dir wagt, gewinnt. Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen, sieh auf uns und segne Brot und Wein, was wir beten und was wir singen, soll allein für dich unsere Opfergabe sein.
Nach der Gabenbereitung folgt das Hochgebet. Also es steckt schon in dem Namen so das Gebet schlechthin, eigentlich der Höhepunkt von allen Gebeten. Und das Hochgebet fängt an mit der Präfation, wenn der Priester sagt, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das Hochgebet ist eigentlich ein riesiges, grosses Dankes- und Wandlungsgebet. Ein Gebet, das vorformuliert ist. Und wir haben bis am Anfang des 3. Jahrhunderts haben wir Hochgebet überliefert. Das älteste überlieferte Hochgebet stammt aus dem Jahr 215 vom römischen Priester Hippolyt. Und das Hochgebet, das er geschrieben hat, ist bis heute überliefert und ist mit ein bisschen Veränderungen ins heutige 2. Hochgebet eingegangen. Also etwas, wo durch die ganze Kirchengeschichte, durch die ganze Kirchentradition weitergegeben worden ist. Es gibt dann auch ganz verschiedene Hochgebete, die man auch zu unterschiedlichen Situationen kann einsetzen kann. Jetzt, wenn das Hochgebet anfängt, eigentlich mit dem Aufruf, erhebet die Herzen, dann ist das wirklich eine Einladung, jetzt nochmal wirklich den ganzen Fokus mit meinem ganzen Leben ganz auf Gott zu richten. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Wie nochmal ein Aufruf, wo uns der Priester aufrufen will, jetzt kommen wir echt zum Höhepunkt. Legt alles da drin rein, euer ganzes Herz, euer ganzes Leben. Und wir sagen natürlich, Logo, wir haben sie beim Herrn. Wir sind voll dabei. Und dann fängt er an mit dem Dank, lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir sagen, ja, das wollen wir, das ist wirklich würdig und das ist richtig. Und das anschließende Gebet, das dann der Priester spricht, also das von dem in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und so weiter. Und dann werden verschiedene Aspekte vom Heilsplan, also von dem Liebesplan Gottes mit dieser Welt genannt. Und meistens ist je nach Fest wird ein bestimmter Aspekt von dem Heilsplan genannt, der zu dem kirchlichen Fest von dem jeweiligen Tag passt. Eigentlich ein Lobpreis auf den Heilsplan Gottes, wo die Sicherheit ausgesprochen wird, alles wird gut werden. Gott, du hast alles in deinen Händen und die ganze Schöpfung und unser ganzes Leben ist auf dem Weg zu dieser Vollendung bei dir. Die Vollendung, die du wirst herbeiführen. Und darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Aber ein Loblied auf den Heilsplan Gottes und im Himmel sind ja schon alle Engel und Heiligen am Loblieder singen, Tag und Nacht. Und wir machen jetzt nichts anderes, als in den Lobgesang einsteigen. Wir nehmen Teil an dieser himmlischen Liturgie, an dieser himmlischen Party, die schon abgeht dort oben, werden wir selber Teil davon. Indem wir das Heilig singen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Ein biblischer Ruf, der einerseits aus dem Buch Jesaja im Alten Testament stammt und andererseits aus dem letzten Buch vom Neuen Testament, aus der Offenbarung. Das ist das Lieblingslied der Engel und Heiligen im Himmel. Das ist so das Lied, das bei Ihnen in der Endlosschlaufe läuft. Wenn das Lied fertig ist und irgendwie einer fragt, welches Lied wenn ihr das nächste singen, dann kommt immer heilig, heilig, heilig. Und, okay, singen wir das nochmal. Und immer singen sie das. Der Lobpreis auf Gottes Schönheit und Gottes Grösse. Und Engel und Heilige, die sehen Gott, wie er ist. Die haben nicht nur so den Nebel dazwischen, wie wir ihn haben, sondern die sind vor Gottes Thron. Das heisst, die sehen, wie er ist. Und sie können gar nicht anders als Tag und Nacht staunend Gott anzubeten. Eine Schönheit verlangt nach einer Antwort. Vor einer schönen Person zu stehen, ohne innerlich oder äußerlich etwas zu sagen, müssen wir es fast schon unterdrücken. Vor einem schönen Bild zu stehen, das schreit er noch, dass man etwas sagt. Vor einem feinen Essen, das schreit er noch, ein Lob auf das Essen zu geben. Schöne Blumen, die schreien er noch. Schönheit verlangt eigentlich noch Erwiderung. Das liegt in der Natur der Sache. Und Gott ist der ultimativ Schöne. Und darum können die ihn sehen, unverhüllt, gar nicht anders, als die Schönheit zu erwidern. Und wir steigen ein in diesen Lobgesang. Und dann geht er weiter. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Das Benediktus. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das war der Ruf mit dem Hosanna, wo die Menschen Jesus entgegengerufen haben, wo er in Jerusalem am Palmsonntag eingezogen ist. Ein Begrüßungsgesang. Du kommst jetzt zu uns in unsere Stadt, Hosanna. Und wenn wir das Hosanna, das Benediktus singen, dann dürfen wir ihn eigentlich auch willkommen heißen, weil er jetzt dann in der eucharistischen Gabe wird gegenwärtig werden. Es ist wie wenn wir unsere Kleider anlegen und ihm den Weg bereiten, dass er dann auf dem Altar und später in unseren Herzen mit Liebe und Seele kann gegenwärtig werden, kann einziehen. Und anschließend, das gehört immer noch zum Hochgebet, breitet der Priester seine Hände über die Gaben aus. Und nicht nur über Brot und Wein, sondern auf dem Altar liegen auch unsere Weizenkörner. Liegen wir selber mit unserem Leben, die ganze Schöpfung, mit dem, wo wir Gott besonders wollen. All das liegt jetzt auf dem weißen Tuch, wo aufs Altar durch nochmal draufgelegt wird. Und er breitet seine Hände aus als Zeichen von der Herabrufung vom Heiligen Geist. Epiklese nennt man das auch. Die Bitte um den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist wird Jesus gegenwärtig in diesen Gaben von Brot und Wein. Wenn der Priester betet, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist war schon der, wo überhaupt erst gemacht hat, dass die Welt entstehen konnte. Das heisst im Buch Genesis, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach und es wurde. Der Geist Gottes hat eigentlich die Schöpfung ermöglicht. Wo der Engel Gabriel Maria besucht hat und gesagt hat, dass sie Mutter vom Höchsten wird und sie gefragt hat, wie soll das passieren, hat der Engel gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird dich erfüllen und dann kann Jesus in deinem Schoß gegenwärtig werden. Und das Gleiche passiert in der Eucharistiefeier. Der Heilige Geist tut wie so das Terrain bereiten, kann man sagen. Er wirkt, dass wenn der Priester noch ein Einsetzungswort spricht, wo wir jetzt noch nicht drauf kommen, dass dann Jesus gegenwärtig werden kann. Brot und Wein. Dass er neu wirksam werden kann. Wenn die Einsetzungsworte gesprochen werden, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Durch das Sprechen von diesen Einsetzungsworten wird Jesus gegenwärtig. Und trotzdem haben wir nachher immer noch Brot und Wein auf dem Altar. Also die Wandlung ist keine physikalisch-chemische Wandlung. Rein physikalisch essen wir auch nachher Brot und trinken wir auch nachher Wein. Das heisst, die Wandlung, die betrifft irgendetwas Inneres. Theologen nennen das Substanz, eine Wesensveränderung, eine Wesensverwandlung. Es ist eine neue geistige Realität. Während dem Brot und Wein nichts Besonderes ausstrahlen, dass eben das, was sie sind, Brot und Wein, wird durch die Wandlung Jesus selber in dem Brot mit Leib und Seele gegenwärtig. Eine Wesensverwandlung, eine neue geistliche Realität, wo der Leib, wo das Brot für den Leib Jesu, das heisst für seine Person steht, und das Blut, der Wein, für das Blut, das heisst für sein Leben, für seine Hingabe an uns. Der Auferstandene wird real gegenwärtig. Die Hingabe Jesu am Kreuz, das Ereignis, wo er im letzten Abendmahl bereits vorweggenommen hat, wird jetzt erneut sakramental gegenwärtig. Die Lebenshingabe Jesu. Golgotha wird neu wirksam. Wieder so der Vorhang, der aufgeht, wo Jesus sich dargibt. Und das neu, und er neu wird wirksam werden in uns und in unserem Leben. Und in dieser Wandlung wird all das gewandelt, unser ganzes Leben, wo wir mit diesen Gaben auf den Altar gelegt haben. Und wie das so ein wichtiger Moment ist, läutet einerseits die Kirchenglocke und andererseits die Ministranten glöckeln, dass auch die eingenickt sind, den heiligen Moment nicht verschlafen. Und ein weiteres Kennzeichen von dem heiligen Moment ist, dass wir in dem Moment knündeln. Eigentlich vor dem Kreuz, von dieser Lebenshingabe Jesu, verstummt und ihn anbetet. Wir können gar nicht anders als staunend Jesus anbeten, wo er sein Leben für uns hingibt. Das Größte, was er uns schenken kann, sein eigenes Leben. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du das Kreuz betrachtest, verstehst du, wie sehr Jesus dich geliebt hat. Wenn du die heilige Hostie betrachtest, verstehst du, wie sehr er dich liebt. Weil jetzt in dieser Hostie die Lebenshingabe Jesu gegenwärtig wird. Und wenn der Priester die Hostie aufstreckt, dann zeigt er uns Jesus selber. Und es ist ein Moment, wo ich vorne schauen will. Wo ich nicht einfach so in meine Bank runter schaue, sondern der Priester zeigt uns Jesus. Und wir dürfen vorne schauen, wir dürfen ihn anschauen. Wir dürfen uns von ihm anschauen lassen. Wir dürfen ihn anbeten. In einem kurzen Moment von dem gegenseitigen Anschauen. Wenn der Priester die Hostie und nachher auch das Blut Christi aufhebt. Und anschließend folgt eigentlich eine Akklamation. Wenn der Priester sagt, Geheimnis des Glaubens, und wir sagen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Preisen wir eigentlich das ganze Erlösungsgeschehen. Gott ist jetzt mit seinem ganzen Heilsplan gegenwärtig. Tod, Auferstehung und Wiederkunft. Eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte legen wir jetzt rein in den Moment von dieser Wandlung und von der Vergegenwärtigung Gottes. Und der gleiche Jesus, bekennen wir, wird auch am Ende der Zeit wiederkommen, wenn er das Reich, wenn er die Welt und sein Reich wird wiederherstellen. Also eigentlich ist das der Moment, eigentlich, wo wir klatschen könnten, wo wir wie Gott die Ehre durch unsere Akklamation, durch unseren Jubel zum Ausdruck bringen. Und dann folgt ein bisschen längeres Gebet, wo der Priester in unserem Namen spricht, wo wir zuerst alles in die Hingabe Jesu hineinlegen, wo wir für die Kirche beten, für alle Menschen auf dieser Welt, ja für die ganze Schöpfung. Wir beten, dass das Licht, die Heilsströme, die quasi von dem Altar fließen, dass die in die ganze Welt fließen können. Darum gibt es keine Eucharistiefeier, die einfach nur ein Privatfeier ist. Was hier in dieser Kirche im ersten Fall passiert, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Weil wir die ganze Schöpfung dort reinnehmen. Bis hin zu den Verstorbenen, für die wir beten, dass auch sie die Fülle der Erlösung empfangen können. Und mit Maria und allen Heiligen stimmen wir ein in die grosse Verherrlichung Gottes. Wenn der Priester im Namen von uns allen spricht, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und der Hieronymus hat ums Jahr 400 gesagt, dass im anschliessenden Amen die Leute es so inbrünstig gerufen haben, dass man es weit um wie einen Donner wahrgenommen hat. Weil das Amen, das bringt eigentlich zum Ausdruck, dass man hinter dem ganzen Hochgebet ein riesen Ausrufezeichen macht. Also das Amen bezieht sich nicht nur auf das letzte Gebet, sondern auf das ganze Hochgebet, wo wir zu allem sagen, Amen, ich stehe dahinter, ich will mich ganz in das hineingeben. Und damit schließt das Hochgebet. Das ist das Hochgebet von dem Moment, von der Präfation, erhebt die Herzen, bis hin zu der grossen Doxologie, zu dieser grossen Verherrlichung, Lobpreis Gottes, wo mit dem Amen den Höhepunkt findet. Ich lade euch ein, in der Tischgruppe, so wie ihr hockt, über den Impuls auszutauschen, über das, was mich bewegt hat, was mir Spuren hinterlässt, was vielleicht auch Fragen auslöst. Und wenn wir so einander Anteil geben, können wir gemeinsam wachsen. Ihr könnt zum Beispiel darüber austauschen, was habe ich heute von dieser Rituserklärung, also von dieser Gabenbereitung und vom Hochgebet, vielleicht neu oder besser verstanden? Was hilft mir, diesen Teil der Eucharistiefeier vertiefter zu leben und zu erfahren? Was sind vielleicht die Elemente, die ich mitnehmen möchte, um das noch intensiver zu erleben? Wie habe ich die Ritusübung vorhin mit dem Weizenkorn erlebt? Ich mag ein Wort dazu sagen. Und vielleicht mag ich darüber austauschen, was glaube ich, wie Wandlung im umfassenden Sinn noch mehr Realität kann werden in meinem eigenen Leben, im Leben der Kirche und in der Welt. Also dass der Moment von dieser Wandlung, von dem Heiligen Geschehen, dass der noch mehr kann wirken in meinem Leben, in der Kirche und in der Welt.
Ich habe euch hier ein Bild eingeblendet vom Sieger Köder.
mit dem Titel Abendmahl, wo, wenn ich finde, schön zum Ausdruck bringt, wie die Eucharistie uns durch die Kraft Jesu wandeln will. Wir sehen die Jünger, die im Halbdunkeln sitzen. Gewisse staunend, andere fragend, andere müde, verwundert. Gewisse schauen zu Jesus. Andere scheinen zu schlafen. Der zwölfte Jünger ist bereits am Gehen, der Judas. Vom Gastgeber sehen wir nur die Hände. Und das Gesicht, das sich im Kelch spiegelt. Von ihm geht Licht aus. Licht, das auf die Gesichter der Jünger fällt, das sich da hinten im Schatten abzeichnet. Licht, das auch auf den Tisch fällt. Dort ist das Brot in 11 Stück gebrochen. Der Judas hat sein bereits genommen. Das gebrochene Brot bezeichnet die Hingabe Jesu. Das wird dadurch sichtlich, dass wir ein Chi haben, das griechische Chi, ein X, und ein griechisches Rho, wie ein P, die Anfangsbuchstaben von Christus. Er ist in diesen Gaben gegenwärtig. Seine Hingabe wird dort zeichenhaft zum Ausdruck gebracht. Und darauf deutet auch das Kreuz hin, das sich auf dem Tisch abzeichnet. Es war am Kreuz, wo er sein Leben hingegeben hat. Die Hingabe, die im Abendmahl in der Eucharistie sakramental gegenwärtig wird. Der Wein, worin sich sein Gesicht spiegelt, ist Zeichen für sein Leben. Das Blut steht für das Leben. Es ist das Leben, das er hingibt. Das er allen Menschen schenken will. In diese Hingabe ist niemand ausgenommen. Allen will er sein Leben, seine Liebe schenken. Selbst im Judas, wo ihn wird verraten. Im Petrus, wo ihn dreimal wird verleugnen. Den anderen Jünger, wo ebenfalls werden davonsäckeln und ihn in seiner Todesstunde verlassen. Allen wird er seine Liebe schenken. Seine verwandelnde Liebe. Nehme ich sie an. Es gibt ein Lied im Kirchengesangbuch, das ich gerne mit euch singen will.
letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. Nimmt, sprach er, trinket essen, das ist mein Fleisch und Blut. Damit ihr nie vergessen, was meine Liebe tut. Dann ging er hin zu sterben am blutigen Kreuzaltar. Gab ein uns zu
Und wir wollen uns hingeben an unseren himmlischen Vater und zusammen beten mit diesen Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich.